wir erleben das ganz, ganz oft, dass sich Menschen bei uns melden, die sagen, ich würde super gerne eine Tiny Farm machen oder ja, eine Farm gründen, aber ich mag mich gar nicht um den Vertrieb kümmern. Ich mag irgendwie keine Büroarbeit und ich mag auch nicht telefonieren und E-Mails schreiben. Ich mag eigentlich einfach gärtnern und das hat mich bisher davon abgehalten. Und ja, das ist der Vorteil, den man bei Tiny Farms hat, dass ist was, was wir im Büro machen. Eine der Dinge, die bei uns im Büro passieren, dass wir zum Beispiel den Vertrieb übernehmen.
Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Klima am Tisch, einem Podcast über Nachhaltigkeit, über Ernährung und über das Klima. Ich bin Gina Enslin und ich mache diesen Podcast zusammen mit Veganz. Veganz ist Experte für klimafreundliche Ernährung und bietet eine Riesenpalette von veganen Produkten an, die ihr im Supermarkt findet. Und über das, was wir im Supermarkt finden, nämlich über unser Essen, sprechen wir heute auch. Darüber, wo unser Essen eigentlich herkommt. Und wir schauen ein bisschen auf den Acker. Und es wird dabei aber auch nicht nur um Essen gehen, sondern auch noch um andere Dinge, die da so wachsen. Das erzählt gleich meine Gästin Sarah Böttger. Sarah Böttger ist Head of Growth beim Bioanbau-Netzwerk Tiny Farms und freiberuflich setzt sie sich für Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit im Schnittblumenvertrieb ein. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Vorstellung und auch die Einladung. Ich freue mich sehr, heute zu Gast zu sein.
Ich freue mich auch. Ich habe gerade gesagt, du arbeitest für das Bioanbau-Netzwerk Tiny Farms. Was ist denn eine Tiny Farm?
Ja, wie der Name schon sagt, ist eine Tiny Farm eine Mikrofarm, auf der regional Biogemüse angebaut wird. Und genau, seit letztem Jahr haben wir auch eine Farm, auf der ausschließlich Schnittblumen angebaut werden. So eine Tiny Farm ist maximal einen halben Hektar groß. Wir haben das erprobt und das Gefühl, dass tatsächlich 0,3 bis 0,4 Hektar so die ideale Größe sind, um so eine Tiny Farm als Tiny Farmerin zu bewirtschaften. Das ist ungefähr so groß wie ein halbes Fußballfeld, damit man sich das besser vorstellen kann. Also ein sehr geringer Flächenbedarf und dadurch auch geringe Investitionskosten, um so eine Tiny Farm zu gründen. Dadurch wird natürlich auch der Einsatz von Ressourcen minimiert. Wir setzen ganz wenig fossile Treibstoffe ein, arbeiten sehr viel händisch. Viele kennen das wahrscheinlich aus dem Market Gardening. Da ist unser Konzept dran angelehnt. Und genau, wir arbeiten bodenschonend mit hoher Flächeneffizienz. Und das ist einer der Gründe, warum wir unseren Anbau biointensiv nennen.
Du hast gerade Market Gardening gesagt, ne? Magst du das kurz erklären?
Das kommt aus Amerika und da geht es auch ähnlich wie bei uns darum, auf kleiner Fläche zu wirtschaften und eben auch sehr viel händisch zu arbeiten.
Und warum brauchen wir das? Also auf welches Problem oder auf welche Herausforderung reagiert ihr mit den Tiny Farms?
Ja, eine Herausforderung ist ja einfach der Mangel an Land. Und es gibt aber viele kleine verfügbare Flächen. Und darauf zielen wir ab, dass wir eben auf diese Flächen setzen können und da biologisch Gemüse anbauen.
Und wie funktioniert das dann? Also ich kann mir jetzt vorstellen, was so eine Tiny Farm ist, aber ihr seid ein Netzwerk, ihr macht das auch über digitale Lösungen, die ihr dafür benutzt. Also was passiert quasi im Büro von Tiny Farms?
da passiert ganz viel. Wir haben eine Software entwickelt, die nennt sich Growlist und in der können wir gemeinsam den Anbauplan eben mit den einzelnen Tiny Farms zusammen. Wir geben da die Nachfrage von unseren Kunden ein. Das heißt, ein Tiny Farmer sieht dann schon direkt, was wird gebraucht, was wird nachgefragt, kann das anbauen. Und so reduzieren wir auch Lebensmittelabfälle, weil wir eben nur das anbauen, wofür wir auch schon Abnehmer haben. Natürlich sind die Tiny Farmer auch frei, ihre eigenen Projekte zu machen und das anzubauen, worauf sie eben selbst Lust haben. Dafür können wir dann aber keine Abnahmegarantie anbieten. Und der große Vorteil von der Software ist eben, dass wir die Produktionsmengen auch bündeln können. Also dann agieren wie ein Großbetrieb, aber gleichzeitig auch nicht den Vorteil von einer kleinen, agilen Produktionseinheit verlieren.
Mhm. Und landen die Sachen von den Tiny Farms dann irgendwie sozusagen zusammengesammelt von 5 Tiny Farms, landen dann die Kartoffeln in irgendeinem Supermarkt oder habt ihr andere AbnehmerInnen?
Ja, wir haben verschiedenste AbnehmerInnen, also Supermärkte, Restaurants, Unternehmen, die zum Beispiel für ihre MitarbeiterInnen Kantine Gemüse bei uns produzieren lassen. Und es könnte passieren, dass ein Teil von der einen Tiny Farm kommt und ein Teil von der anderen. Oftmals haben wir es aber eben schon so gemacht, dass für einen Kunden auf einer Farm eben auch angebaut wird.
Aber so landwirtschaftliche Betriebe, die kleiner sind, das gibt's doch, also ich würde denken, das gibt's doch eigentlich schon. Ist ein halbes Fußballfeld wirklich so ungewöhnlich klein?
Nein, es ist nicht. Deswegen meinte ich auch, so viele kennen das Market Gardening. Das ist ja sehr ähnlich. Und das gibt's auch schon. Und unser Ziel ist es eben einfach, diese Mikrobetriebe miteinander eben auch zu verbinden. Und ja, wir nennen das auch eine Bewegung. Wir möchten einfach, dass es mehr davon gibt. Also, dass die Tiny Farms Bewegung ganz groß wird. Und viele Menschen so eine Farm eben auch gründen. Und dass so einfach auch wieder viel mehr Biogemüse produziert wird. Und ich glaube, eine große Eintrittshürde sind eben oft auch die hohen Investitionskosten. Die hat man bei einer kleinen Fläche in der Form nicht. Und es gibt unheimlich viele Menschen, die da Lust drauf haben, die sagen, ich möchte das machen, ich möchte aber nicht mehr 3 Jahre in eine gärtnerische Ausbildung gehen oder ein Studium dazu absolvieren. Und deswegen bieten wir die Tiny Farms Academy an. Das zielt so auf die nächste Herausforderung ab, dass es eben einfach ganz wenig Fachkräfte gibt in dem Bereich. Und das geht ein Jahr. Und man wird dann da befähigt, seine eigene Tiny Farm zu gründen und zu betreiben. Und das ist auch wieder so mit der Software verzahnt. Die gibt nämlich auch QuereinsteigerInnen, die das jetzt vielleicht in der ersten Saison machen, ganz viele Tipps zu über 70 Kulturen. Also das dann bei jedem einzelnen Arbeitsschritt sind Tipps dabei und auch sowas wie Saison und Fruchtfolge wird berücksichtigt. Und ich glaube, das unterscheidet uns eben einfach nochmal von den kleinen Gärtnereien, die du eben genannt hast. Ja, und auch diese Frage, wo geht mein Gemüse dann eigentlich hin? Also wie finde ich Abnehmer dafür? Also wir erleben das ganz, ganz oft, dass sich Menschen bei uns melden, die sagen, ich würde super gerne eine Tiny Farm machen oder eine Farm gründen. Aber ich mag mich gar nicht um den Vertrieb kümmern. Ich mag irgendwie keine Büroarbeit und ich mag auch nicht telefonieren und E-Mails schreiben. Ich mag eigentlich einfach gärtnern und das hat mich bisher davon abgehalten. Und das ist der Vorteil, den man bei Tiny Farms hat, dass ist was wir im Büro machen. Eine der Dinge, die bei uns im Büro passieren, dass wir zum Beispiel den Vertrieb übernehmen oder auch Jungpflanzen bestellen, Betriebsmittel bestellen. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, das im Netzwerk zu machen, weil das teilweise erst ab einer bestimmten Abnahmemenge geht und dann auch günstiger wird, wenn man das mit anderen Parteien zusammen macht.
Mhm. Ja. Voll spannend. Ich habe auch schon, kriege auch direkt ein bisschen Bock.
Ja, wir haben ganz viele Volunteers, die anstatt ins Fitnessstudio zu uns auf die Farm kommen. Also wenn du Lust hast, schau vorbei.
Ja, das kann man machen.
Ja.
Cool.
Und wenn es schon Gemüse gibt, dann darf man sich auch selbst eine Kiste Gemüse ernten und mit nach Hause nehmen.
Wie viele Tiny Farms habt ihr denn jetzt so in eurem Netzwerk?
Wir haben jetzt 4 Stück in Berlin, gründen gerade noch eine in der Uckermark und in Hamburg. Da bin ich nächste Woche zum ersten Mal und schon ganz gespannt, das da zu sehen. Also das erste andere Bundesland und ich hoffe, es werden noch viele mehr.
Cool. Wie bist du denn persönlich in diesem Bereich, in diesem Bereich nachhaltige Landwirtschaft gelandet?
Ja, ich bin tatsächlich erst seit einem Jahr in dem Bereich. Ich war zwar als Kind schon super viel auf Bauernhöfen und habe auch auf dem Traktor Autofahren gelernt, aber ich habe bis Ende 2021 noch als Führungskraft in einer Medienagentur gearbeitet, also was ganz anderes gemacht. Und genau Anfang letzten Jahres habe ich mich dann einfach dazu entschieden, meinem Herzen zu folgen und irgendwie so meine Erfahrungen mit meinem Interesse an bioregionaler Landwirtschaft zu vereinen.
Für mich, ich habe jetzt gerade schon so begeistert reagiert, weil für mich ist es eigentlich ziemlich weit weg, so im Garten buddeln und so. Ich lebe in der Stadt. Bist du denn, du hast gerade gesagt, du fährst nächste Woche nach Hamburg. Das heißt, du bist manchmal auch wirklich auf dem Acker.
Ja.
Genau. Wie fühlst du dich da? Warum ist das so toll?
Ja, also.
Vielleicht ist es ja auch nicht toll, aber.
Doch, es ist total toll. Also ich arbeite schon hauptsächlich im Büro, aber ich habe letztes Jahr selbst an der Tiny Farms Academy teilgenommen, von der ich eben erzählt habe. Also ich habe das Ausbildungsprogramm durchlaufen, war dadurch an 10 Wochenenden schon mal mindestens draußen. Und ja, das Büroteam packt auch mit an, wenn dann große Ernten anstehen oder Aufräumaktionen oder die Inventur. Dann ziehen wir da alle an einem Strang als Team. Und ja, das war auch eine der schönsten Ernten letztes Jahr, war so eine riesengroße Bohnenernte. Ich glaube, es hatte 40 Grad oder so, also strahlender Sonnenschein.
Klingt wunderschön.
Es war so schön, draußen zu sein und genau das irgendwie so als Team zu wuppen. Und ja, ich fühle mich einfach immer total frei und mit der Natur verbunden, wenn ich auf der Farm bin und natürlich auch mit den Lebensmitteln. Selbst wenn ich abends zu Hause bin, dann immer noch, dann denkt man irgendwie so an, hört dem Regen zu, denkt an den Salat, den man gepflanzt hat. Und ja, dann schmeckt er auch besonders gut, wenn man ihn irgendwann auf seinem Teller hat. Da habe ich dann auch erst gemerkt, wie weit ich doch eigentlich so von dem, was ich esse, entfernt war, mein ganzes Leben lang. Und das ist ein super schönes Gefühl. Und ja, auf der Blumenfarm durfte ich auch bei einer Ernte mitmachen letztes Jahr. Und das war, glaube ich, das Highlight meines Sommers, dass ich dann mit meinen Kolleginnen am Ende noch Blumensträuße gebunden habe. Es war irgendwie mal so ein Jugendtraum von mir, Floristin zu werden. Und den habe ich dann da kurzzeitig ausleben können.
Über Blumen wollen wir ja auch sprechen. Darum ist es cool, dass du es jetzt gerade erwähnst. Also Tiny Farms ist auch Teil der Slow Flower Bewegung. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz erklären, worum es da eigentlich geht.
Ja, da geht es um Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit im Schnittblumenanbau. Also das ist so das Kernthema der Slow Flower Bewegung. Die gibt es seit 2018 und genau seit letztem Jahr ist es auch ein eingetragener Verein. Inzwischen schon mit mehr als 200 Mitgliedern, glaube ich. Dazu gehören wir bei Tiny Farms auch. Und die Mitglieder verpflichten sich dazu, verschiedene Prinzipien einzuhalten, um Transparenz und Vertrauen zu schaffen in dem Bereich. Also zum Beispiel, dass keine Pestizide eingesetzt werden, dass nur mit organischem Material gedüngt wird, keine genmanipulierten Pflanzen verwendet, nur nachhaltig produziertes Saatgut und ja auch nicht mit einmal Plastik verpackt oder Steckmasse verwendet. Das ist so das Wichtigste. Und genau, deswegen ist das eine ganz tolle Sache.
Ich habe schon auch das Gefühl, also als ich das jetzt gelesen habe, auch in der Vorbereitung, dachte ich so, ah ja krass, Blumen fallen schon irgendwie in der Debatte um so ökologischen nachhaltigen Anbau. Also da denkt man halt eben irgendwie an Gemüse und an Obst und an Pflanzen, die wir essen. Blumen fallen da so ein bisschen unter den Tisch. Warum ist das so? Was glaubst du?
Also, ich glaube, es liegt daran, dass es keine Herkunftskennzeichnungspflicht gibt bei Lebensmitteln. Und dadurch ist Deutschland immer noch einer der größten Importmärkte für Schnittblumen. Also, ich habe tatsächlich gelesen, weltweit der größte. Und tausende Tonnen von Schnittblumen kommen auch aus Entwicklungsländern. Das ist dann dadurch natürlich einfach nochmal eine riesengroße soziale Komponente, die das mit sich bringt, die den meisten, glaube ich, überhaupt gar nicht bewusst ist. Also im schlimmsten Fall kommt die Rose am Valentinstag dann aus Kenia, ist total hoch mit Pestiziden belastet, hat einen riesengroßen CO2-Stempel durch den Transport und ja, wurde unter nicht fairen Arbeitsbedingungen produziert, hat den Menschen vor Ort Wasser genommen und ja, außerdem gibt es auch keinen Grenzwert für den Einsatz von Pestiziden bei Schnittblumen. Das heißt, die ArbeiterInnen sind einfach der Chemie dann auch schutzlos ausgesetzt da vor Ort. Und ja, es gab bisher auch super wenig Aufklärung, Information und Öffentlichkeitsarbeit zu dem Thema. Das ändert sich jetzt aber zum Glück gerade. Also nicht nur durch die wachsende Slow-Flower-Bewegung, sondern auch, weil jetzt Beiträge in den öffentlich-rechtlichen Medien dazu erscheinen. Und es freut mich voll, dass da jetzt irgendwie mehr Aufmerksamkeit auch auf das Thema kommt.
Ja. Worauf kann man denn achten? Also wenn du jetzt sagst, das gibt es alles nicht, da steht eben nicht dran, woher diese Blumen kommen. Worauf kann man denn achten beim Blumenkaufen?
Man kann auf der Website von der Slow Flower Bewegung einfach auch schauen, wer sind die Mitglieder, sind die in meiner Nähe? Wie gesagt, das sind über 200 und ja, wenn man Glück hat, findet man da schon jemanden. Ansonsten kann man aber auch einfach beim lokalen Blumenladen um die Ecke nachfragen, was hat gerade Saison, stammt das aus der Region, und ja, ansonsten alternativ einfach auf das Fairtrade-Siegel achten. Das garantiert zumindest schon mal einen Mindeststandard an fairen Arbeitsbedingungen. Oder Blumen einfach selbst anbauen.
Ja, das geht natürlich auch. Genau. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe, als ich jetzt so darüber nachgedacht habe, mir schon gedacht, naja, wenn Blumen jetzt so ein problematisches Produkt sind, oder die fast alle Blumen, die man kaufen kann, so ein problematisches Produkt sind, dann könnte man ja auch einfach aufhören, Blumen zu kaufen. Also eigentlich ist es ja auch irgendwie unnötig. Und dann bin ich auf die Website von der Slowflower-Bewegung gegangen und es sah alles so wunderschön aus. Und es hat mich irgendwie so richtig berührt, dass ich danach so dachte, oh nee, Blumen sind irgendwie echt toll. Also ich finde, es ist schon auch ein interessantes Produkt, weil es ja so ein wunderschönes Naturprodukt eigentlich ist.
Total. Ich würde auch nicht drauf verzichten wollen. Aber vielleicht sollte man das dann so in den Wintermonaten, wenn man weiß, es kann hier nicht gewachsen sein.
Ja. Ja, klar, das kann man natürlich auch so ein bisschen mitdenken, ne? So kann ich mir vorstellen, dass das hier irgendwo in der Nähe geerntet wurde.
Ja, dass die Rose am Valentinstag irgendwie nicht aus Deutschland kommt, ist eigentlich klar.
Ja. Du hast ja noch so ein Nebenprojekt, und zwar vertreibst du das sogenannte Slow Set für essbare Blüten. Also man holt sich so eine kleine Mini-Anbaufläche für essbare Blüten nach Hause. Warum hast du dieses Produkt entwickelt und was ist dein Ziel damit?
Ja, Tiny Farms ermöglicht es nicht nur den GärtnerInnen in Teilzeit zu arbeiten, sondern auch mir. Also hatte ich ein bisschen Zeit, mein eigenes Produkt zu entwickeln. Und genau, ich wollte einfach mehr Menschen dazu bewegen, sich ihre Blumen selbst anzubauen. Und gerade jetzt, ich habe ja eben die Wintermonate erwähnt, finde ich, es ist einfach auch eine super schöne, nachhaltige Geschenkalternative, einen Do-it-yourself-Blumenstrauß zu verschenken, statt importierten Schnittblumen. Und ich finde, darüber sollte man sich viel mehr freuen.
Ja. Also eigentlich eine super, super tiny Farm.
Ja, das kann man so nicht. Das ist dann noch zu klein. Also die 0,3 Hektar sollte eine Tiny Farm haben. Genau, das zielt eher so ein bisschen auf den Balkon oder Garten ab. Und genau, wie gesagt, ja auch ein privates Projekt von mir und nicht Teil von Tiny Farms. Genau, einfach was mir total viel Freude macht.
Ja. Dein Job bei Tiny Farms ist ja, also ich habe vorhin gesagt, Head of Growth, Geschäftsfelder weiterzuentwickeln, würde ich mal sagen, wenn ich so übersetze. Wo siehst du denn noch besondere Möglichkeiten oder Potenziale für Tiny Farms für die Zukunft?
Ja, also ich möchte einfach die bestehenden Geschäftsfelder, die ich eben auch schon erwähnt habe, weiterentwickeln und sehe da ein großes Potenzial, dass es die Tiny Farms bald deutschlandweit gibt, ganz viele davon. Und wir kriegen auch wahnsinnig viele Anfragen von Menschen, die Teil der Bewegung werden möchten. Ja, ob das jetzt Menschen sind, die mit uns den Einstieg in die Landwirtschaft wagen wollen, Landbesitzerinnen, die sagen, hey, wir finden das total toll, was ihr macht. Wir haben noch ein Stück Land. Wollt ihr darauf nicht eine Tiny Farm starten? Dann Städte, die sagen, wir wünschen uns eine eigene Tiny Farm. Dörfer, die sich mit ihrer Tiny Farm selbst versorgen möchten, und auch Unternehmen, die Biogemüse suchen. Die Nachfrage gerade hier in Berlin ist auf jeden Fall sehr hoch und das Angebot deckt die nicht. Also eben auch Unternehmen, die daran interessiert sind, und auch Unternehmen, die an Agraritäten interessiert sind. Wir haben zum Beispiel vorletztes Jahr auch so ein Projekt gemacht und regional Kichererbsen angebaut. Also wir wagen uns auch immer gerne mal an was Ausgefallenes ran und bauen regionale Edamame an oder so. Also ich glaube, das liegt jetzt einfach darin, all diese Komponenten miteinander zu verbinden.
Mhm. Ja. Ja. Ich finde, das klingt jetzt alles eigentlich total positiv und auch, als ob da ganz viel möglich wäre. Wie schaust du denn in die Zukunft? Auch wenn wir auf die Klimakrise zum Beispiel schauen, die ja mit eurer Arbeit, also eure Arbeit bezieht sich ja auch auf dieses Problem und versucht darauf auf eine bestimmte Art und Weise zu reagieren. Wie hoffnungsvoll kannst du da sein?
Also ich bin auf jeden Fall hoffnungsvoll, dadurch, dass wir so ein großes Interesse erfahren, eben auch an diesem biointensiven Anbau, den ich vorhin erwähnt habe, weil das für uns nicht nur bedeutet, dass die landwirtschaftlichen Flächen biozertifiziert sind, sondern auch, dass wir die biologische Vielfalt und die Bodenfruchtbarkeit erhalten und erhöhen. Und ja, also das ist auf jeden Fall auch aus Perspektive des Klima- und Artenschutzes ausschlaggebend, weil wir einfach Land, Wasser, Energie, all diese Ressourcen schonen und genau auf der kleinen Fläche intensiv anbauen.
Ja. Hast du das Gefühl, dass es auch die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, also sowohl deine KollegInnen als auch vielleicht Abnehmerinnen oder selber Tiny FarmerInnen, dass es da so ein generelles, gemeinsames, positives Hoffnungsgefühl gibt?
Ja, auf jeden Fall. Meine Kolleginnen engagieren sich auch in den unterschiedlichsten Bereichen. Und ja, es ist eine tolle Branche. Und ich meine natürlich vieles, wo man ja negativ gestimmt sein könnte mit einem realistischen Blick. Aber ich glaube, es ist einfach Sinn macht, da positiv zu bleiben und zu versuchen, was zu verändern.
Ja, total. Ich komme damit mal zu meinen letzten Fragen schon so. Und die Frage, die ich jetzt stelle, die schließt da eigentlich ganz gut an, weil die 2020er Jahre sind ja jetzt im Kampf gegen den Klimawandel wirklich auch ganz entscheidend. Wir haben jetzt eben schon über die Potenziale von dem Unternehmen, in dem du arbeitest, gesprochen. Was hast du denn persönlich vielleicht noch so vor in dieser Zeit, in den nächsten 7 Jahren, sage ich jetzt mal? Gibt es irgendwie so eine Vision?
Ja, das Schöne an dem Job ist ja, dass sich so meine persönlichen Interessen mit meiner Arbeit jetzt sehr verzahnen. Also von daher ist dieses mehr Biogemüse essen, mehr selbst machen auf jeden Fall auch Teil davon. Und ansonsten ja die Standards, weniger fliegen, Energie sparen, möglichst wenig Müll produzieren, kein Fleisch essen, bewusst einkaufen. Und auch trotz Inflation trotzdem Bio kaufen. Das ist, was ich mir vorgenommen habe. Und ich habe mich bisher auch noch nicht politisch engagiert. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel für die nächsten 7 Jahre und gerne auch in den 7 Jahren jedes Jahr nach Möglichkeit was spenden.
Mhm. Ja. Und jetzt eine schöne Ausstiegsfrage, wo wir heute so ein bisschen über frisches Gemüse und so gesprochen haben. Was ist dein liebstes Familienrezept?
Es ist richtig schwer. Meine Eltern kochen beide super gut. Deswegen kann ich mich da gar nicht so richtig für ein Lieblingsgericht entscheiden. Das älteste Familiengericht ist tatsächlich von meiner Urgroßmutter. Und das ist auch ohne Gemüse, fällt mir gerade auf.
Ist nicht schlimm.
Aber es ist Obst dabei. Klöße mit Specksoße und Birnen. Und darauf musste ich richtig lange verzichten die letzten Jahre. Aber zum Glück gibt es jetzt ja viele leckere vegane Speckalternativen, sodass ich das wieder kochen kann. Genau.
Ältestes. Also herzhaft oder?
Herzhaft und süß. Irgendwie stehe ich auf die Kombi. Ja, mhm. Ja, es ist aber das nicht unbedingt mein Lieblingsfamiliengericht, sondern das älteste, weil ich mich für kein Lieblingsgericht entscheiden kann.
Trotzdem, es klingt irgendwie sehr spannend. Ja, ich glaube, damit sind wir schon am Ende. Sarah, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, zu mir in den Podcast zu kommen. Und ich danke natürlich auch euch fürs Zuhören. Hört gerne in die anderen Folgen rein. Und natürlich macht es gut. Ciao.
Ja, tschüss auch von mir. Danke fürs Zuhören.